Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen.
Hallo und Servus zu einer neuen Episode Ringside. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem NHL Podcast. Und wie immer natürlich am Start Patrick Köppchen. Hi Köppi.
Olli, ich grüße dich. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Wir haben wieder einen wahnsinnig interessanten Gast bei uns. Den kannst du uns ein bisschen näher bringen, Olli.
Das möchte ich tun, Köppi. Der Gast, mit dem wir heute sprechen, der stand im zarten Alter von 3 Jahren das erste Mal bei der ESG Esslingen auf dem Eis. Nach dem Wechsel zum Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings gab er bereits mit 16 Jahren sein DEL-Debüt im Trikot der Wild Wings. Seine Leistungen in Deutschland wurden auch in Nordamerika wahrgenommen. Und so wurde er beim NHL-Draft 2001 in der ersten Runde an 20. Position von den San Jose Sharks gedraftet. So früh wurde bis dahin kein deutscher Eishockeyspieler berücksichtigt. Erst Leon Dreiseitel sollte ihn dann später toppen. 2003 begann dann sein Nordamerika-Abenteuer bei den Sharks bzw. bei den Cleveland Barons und führte ihn im Anschluss über Nashville, Florida und Pittsburgh zu den St. Louis Blues. Nach 699 NHL-Spielen und über 200 Punkten zog es den Center wieder zurück zu den Adler Mannheim. 2018 führte er dann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Kapitän zu Olympia Silber. Ein Jahr später wurde er mit den Adlern Mannheim deutscher Meister und beendete 2020 nach einigen Verletzungen seine aktive Karriere. Dem Eishockey blieb er danach genauso treu wie den Adlern aus Mannheim und wechselte als Co-Trainer hinter die Bande. Ihr wisst längst, von wem wir sprechen. Ich freue mich über Marcel Gotsch. Hi Marcel.
Servus Jungs.
Danke. Marcel, grüß dich auch von mir. Ein herzliches Willkommen. Und schwebt mir noch die erste Frage gleich vorweg. Wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade? Wo erwischen wir dich? Wo klauen wir gerade deine Zeit? Bist du im wohlverdienten Urlaub oder hast du schon wieder andere Pläne und bist schon wieder am Vorbereiten?
Im Urlaub bin ich nicht. Ich bin zu Hause in Mannheim. Es gibt nur das eine oder andere zu tun. Bin mal wieder im Stadion. Die Saison läuft ja noch. Ich verfolge die Playoffs ein wenig. Das Finale aktuell. Und unsere Jugend, die U17, die steht auch noch im U17 DNL-Finale.
Da muss ich vielleicht ganz kurz nachfragen. Erstes Spiel ist ja absolviert. Wie überrascht bist du davon, dass Bremerhaven da gefühlt so einen Durchmarsch macht?
Oh, eigentlich wenig überrascht, muss ich sagen. Die haben sehr solide und sehr gute Saison abgeliefert. Die Vorrunde war sehr konstant von ihnen. Aber auch Berlin hat sehr gut gespielt. Und ich denke, die beiden Mannschaften haben es verdient, im Finale zu stehen und haben sich auch gestern einen super Fight geliefert. Es ging hin und her. Bremerhaven hat ein paar Tore mehr geschossen und dadurch gewonnen.
Ja, in jedem Fall spannend, auf jeden Fall, was da gerade im DEL-Finale stattfindet. Für mich ist die Konstanz der Bremerhavener tatsächlich ein bisschen überraschend. Aber was du noch sagtest, U17 ist bei euch im Finale oder stehen im Finale. Bist du praktisch dann auch für die U17 zuständig? Also bist du da, weil ich habe auch bei dir mal gelesen in der Beschreibung Development Manager. Das heißt ja, dass man da gerade mit vielen Jungen zu tun hat. Und liegt das ja nah. Bist du dann also für die U17 zuständig in Mannheim und hast da dein Auge und trainierst die dann auch oder begleitest das nur?
Also zuständig bin ich nicht. Das ist der Cheftrainer, der Adam Borzecki. Sagt dir vielleicht auch noch was. Mhm. Der macht das echt gut. Die Saison ging ja für mich los als Development Coach und da war ich mehr mit der Jugend und auch hauptsächlich für unsere jungen U23-Spieler mitverantwortlich. Und die Saison hat dann aufgehört als Assistenztrainer. Da gab es einen Wechsel während der Saison. Und jetzt verfolge ich noch so viel ich kann und unterstütze die Jungs jetzt bei der U17. Und macht Spaß, bei denen zuzuschauen, mit auf dem Eis zu stehen. Die Jungs, die wollen, die geben Gas und das macht es als mir jetzt oder ich denke jedem Trainer, wenn er merkt, die Jungs wollen, dann macht es einem das ein bisschen einfacher.
Also du sagst, die Saison läuft noch. Viele, die nicht nur die NHL, sondern auch die DEL verfolgen, haben natürlich auch mitbekommen, nach dem Aus der Adler Mannheim in dieser Saison gab es große Veränderungen, beispielsweise auch der Kapitän, der von Bord geht. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du schon was sagen, was die neue Saison angeht?
Ehrlich gesagt kann ich euch noch gar nicht so viel sagen. Es sind Dinge noch offen, da laufen Verhandlungen, Gespräche, Meetings. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen dann Klarheit gibt, in welche Richtung und wie genau für mich dann auch weitergeht.
Dann wollen wir es dabei auch belassen, sind gespannt, wie es dann bei dir weitergeht. Und wir wollen natürlich über die NHL sprechen. Die NHL steht kurz vor den Playoffs, die beginnen am kommenden Wochenende. Da freuen wir uns riesig drauf, aber wir sprechen über dich und das wollen wir auch erst noch mal so ein bisschen tun. Wollen vielleicht, wir haben es eben angesprochen, in der ganz jungen Jugend beginnen. Es ist ja nicht nur Marcel Gotsch, der in der Familie Eishockey spielt, sondern der große Bruder Sascha und der jüngere Bruder Nikolai. Deshalb die erste Frage, war das in der Familie Gotsch von Anfang an bei dir klar, es muss in die Richtung Eishockey-Profi geben, weil es zu Hause gar kein anderes Thema gegeben hat?
Na, es gab, Eishockey war und ist immer noch, immer, wenn wir uns sehen, ein Thema. Mein Vater, der hat das als Hobby gemacht in Esslingen damals. Für den Verein war das zu der Zeit oder bis auch jetzt die beste Phase, würde ich sagen. Wir haben damals den Aufstieg in die Oberliga gespielt. Und ja, dann der Sascha hat irgendwann die Schlittschuhe anzogen und ich war auch im Stadion das eine oder andere Mal und gesagt, gut, das will ich auch machen. Und so ging es mit Niki auch und irgendwie sind wir hängen geblieben.
Ja, auf jeden Fall auch sehr erfolgreich hängen geblieben. Mir hat sich da die Frage gestellt, wie jetzt sind deine beiden Brüder, mit denen ich ja auch zusammenspielen durfte, ausgewiesene Verteidiger. Wie kam es bei dir zu dem Schritt, dass du gesagt hast, nee, ich will gerne da vorne mittendrin spielen und verteidigen könnt ihr gerne machen, aber ich bin doch eher der geborene Stürmer. Wie kam es dazu oder bist du da einfach reingewachsen?
Wenn ich mit Sascha und Niki spreche, dann sage ich natürlich, der Kopf in der Reihe ist immer der Mittelstürmer. Er ist Dreh- und Angelpunkt, der muss am meisten denken, gibt die Kommandos an und da würde ich sagen, die beiden belegen bei uns Nummer 2 und 3 in der Rangliste. Die zwei waren oder sind bisschen robuster. Sascha ist, glaube ich, oder ist der körperlich Größte. Dann kommen Niki und ich als Dritter. Früher war das Eishockey eher noch ein bisschen anders. Da hat man mehr Verteidiger mit so einer Statur. Du warst jetzt auch nicht gerade zerbrechlich braucht. Dafür waren die beide einfach besser gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich ein bisschen schwerer getan mit dem Rückwärtslaufen als Kind. Und dann haben sie gesagt, gut, der muss vorne rumlaufen.
Ja, das hast du gesagt, klar, die beiden Brüder haben auch gespielt, Eishockey war viel Thema, ist heute auch noch Thema. Wie kann man sich das vorstellen, damals am Esstisch, da wurde nicht über Schule gesprochen, sondern nur über Eishockey und vor allem fragt man sich ja, wie kriegt man das als Eltern koordiniert, wenn man 3 Jungs beim Eishockey hat? Also da sitzt ja einer der beiden Elternteile, sitzt ja quasi nur im Auto und fährt die Jungs in die verschiedenen Eisstadien.
Ja, das ist ein Bereich, den ich jetzt so ein bisschen erfahre. Jetzt habe ich auch 2 Kids. Sohn im Mann spielt Eishockey, Tochter hat auch ihre Hobbys und ist aktiv den Nachmittag über. Und wir als Eltern sind die Taxifahrer. Und jetzt haben wir 3 alle Eishockey gespielt. Papa hat sich dann entschieden, quasi seine Karriere an den Nagel zu hängen und uns zu trainieren, auszuhelfen. Deswegen waren wir ist auch noch jetzt. Ich habe da immer noch Verbindung hin. Froh um jeden Trainer oder Elternteil, der sich engagiert, mithilft. Und damals hat sich mein Vater dazu bereit erklärt. Und ja, die haben viel, viel Zeit auf der Straße verbracht. Für uns war die einfache Fahrt, war immer knapp 1 Stunde. Da wir ja auf dem Alter ein bisschen Unterschiede haben, haben wir gleichzeitig trainiert. Ja, erst waren die Jüngsten, das war der Niki, dann kam ich und am Ende hat der Sascha den Abschluss gemacht. Mein Vater hat damals in Sindelfingen gearbeitet, bei Daimler. Und das hat quasi so abgespielt. Meine Mutter hat den Niki hingefahren. Er ist weiter mit meinem Vater nach Esslingen. Dann hat sie mich abgeholt, hat mich nach Esslingen gefahren und ist dann wieder zurück und hat den Sascha geholt. Wenn ich mir das überlege, ja, schon ein bisschen verrückt. Aber das ist auch das, was ich mit den Jugendspielern rede, sage ich, wenn ihr Profis werden wollt, ihr müsst ein bisschen verrückt sein, weil der Alltag läuft ein wenig anders ab, als wenn ihr den normalen Berufsweg wählt.
Und ich denke,
ja, absolut.
Es bereut niemand. Ja, du, Patrick.
Nee, ich wollte gerade sagen, also ich meine, auch Hochachtung vor euren Eltern, das machen, glaube ich, auch nicht alle mit. Und wie Olli gerade schon angeschnitten hat, hat sich ja in eurem Falle auf jeden Fall ausgezahlt, sind ja doch drei ganz, ganz außergewöhnliche und tolle Karrieren dadurch entstanden. Wollte ich mal fragen, wie sieht denn aktuell so der habt ihr einen Stammtisch, wo die Gottschbrüder zusammenkommen, jede Woche oder alle zwei Wochen oder so? Oder wie seid ihr dann noch im Kontakt? Und wenn, habt ihr dann auch viel Eishockey-Themen, weil ich eigentlich vom Sascha und vom Niki weiß, die sind auch mal anderweitig unterwegs. Ist da trotz allem Eishockey nach wie vor das Hauptthema oder sind jetzt auch Familie und solche Sachen einfach viel Themen dann?
Ja, es ist klar, auch Familie. Man trifft sich durch das, dass man gut Mannheim. Das ist meistens so anderthalb Stunden Fahrt bis zu meinem Elternheim. Da im Nachbarort ist der Sascha wieder hin zurückgezogen mit seiner Familie. Der Niki, der wohnt gar nicht so weit weg hier von mir in Mannheim. Der hat eine kaufmännische Ausbildung dann nach seiner Karriere jetzt auch erfolgreich abgeschlossen. Und der ist da viel, viel unterwegs in seinem Betrieb. Und ja, ich denke, bei Familienfeier sieht man sich auf jeden Fall, sonst den Niki sehe ich ja ab und an auf der Straße, ja, wenn sein Sohnemann draußen rumrennt und meine Kids da draußen spielen. Den Sascha sehe ich tatsächlich nicht ganz so oft, aber da die beiden das Jagen verbindet und der Sascha ab und an hier in Mannheim und der Umgebung mit dem Niki dann auf die Pirsch oder auf die Jagd geht, sehe ich den Sascha dann, muss ich den Sascha wohl oder übel auch noch zu sehen. Und wenn sie dann was abkriegen, wenn sie was geschossen haben, dann stoße ich gern dazu zum Essen.
Dann wollen wir vom Jagen vielleicht mal wieder auf die Torejagd gehen. Ich habe es eben gesagt, mit 16 Jahren hast du das erste Mal das DEL-Trikot für die Schwenninger Wild Wings drüber geworfen. War dir damals schon bewusst, dass das sehr, sehr jung ist? Oder war das einfach für dich damals der normale Weg, den du gehst? Oder wie gesagt, ist dir da schon bewusst gewesen, dass das schon sehr, sehr früh war, dass du da das erste Mal in der deutschen Eishockey-Liga auflaufen durftest?
Also wirklich bewusst, glaube ich, ist einem das in dem Moment nicht. Jetzt, ja, wenn ich jetzt arbeite ich mit den Jungs, die auf dem Schritt oder Sprung sind, Profi zu werden. Die sind in der Regel ein paar Jahre älter. Ja, wenn ich mir überlege, das war mit 16, gerade mit der Schule fertig, bin aus dem Haus und durfte dann da mitstehen. Gefühlt war ich ein Jahr davor selber noch in der Fankurve gestanden, neben der Trommel in Schwenningen und habe mich gefreut, wenn wir ein Spiel schauen durften. Ja, freut mich schon, macht mich ein bisschen stolz, dass ich das so früh geschafft habe. Hätte ich länger warten sollen, überlegt man dann, hätte es dann hinten raus länger gereicht, weiß man nicht. Das hat sich damals so ergeben. Ich bin da aber auch gut aufgenommen worden. Und dadurch, dass mir der Sascha hat mir das ja alles vorgelebt. Irgendwann muss ich vielleicht nochmal zurück, dass unsere Eltern uns da so viel gefahren haben. Wir haben ja auch bei uns im Ort Fußball gespielt und Tennis ein bisschen. Also wir haben auch noch andere Aktivitäten gehabt. Nur das Eishockey war einfach deutlich teurer und zeitaufwendiger als Fußball. Ja, da brauchst du einen Kickstiefel, hockst dich aufs Fahrrad und fährst zum Sportplatz. Also okay, die Distanzen oder Entfernungen sind da etwas weitläufiger, größer. Und irgendwann hat es dann schon geheißen, hey, Jungs, also wenn ihr Eishockey spielen wollt, gerne. Nur dann so einmal im Monat dahin und dafür die ganze Ausrüstung und die Fahrten am Wochenende wird es ein bisschen teuer. Und wir haben aber alle gesagt, nö, dann hören wir mit dem anderen auf. Und als es dann soweit war, dass ich eben Profi oder an das Profileben rankam, an den Vertrag mit Schwenningen, da war das für mich eigentlich, wenn ich jetzt sage normal, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das wollte ich machen, ich wollte dem Sascha das nachmachen und jetzt, wenn ich zurückblicke, dann, ja, die Rechnung ist aufgegangen, ja.
Ja, ich meine, bei dir war es ja auch, du hast ja schon enorm früh U18 und U20 Weltmeisterschaften mitgespielt. Da war ja zu sehen oder abzusehen schon, dass du ein Ausnahmetalent in jedem Fall bist und dass du mit dem Profi-Dasein dich früher oder später auseinandersetzen musst, dass es dann mit 16 schon in den Profikader ging. Ist das, Hast du mit dem Sascha eigentlich in Schwenning, war er noch in Schwenning, als du dann reinkamst, oder war er dann schon wieder weiter?
Nee, der war weiter und ja, ohne Gott geht es ja nicht in Schwenning. Dann habe ich gesagt, okay, fange ich an.
Ja, aber und auch,
ja. Da war gerade eine ganz interessante Aussage dabei. Du hast gesagt, wenn du nicht so früh angefangen hättest, wäre es vielleicht hinten länger rausgegangen. Hört sich für mich jetzt so an, dass es vielleicht körperlich etwas zu früh war, Verletzungen, die du hinten raus dann in der Karriere hattest, machst du die vielleicht dafür verantwortlich? Oder wie darf man das verstehen?
Ja, dafür verantwortlich vielleicht nicht. Das ist jetzt, wo ich ein bisschen überlege, ich sehe die jungen Spieler, die hochkommen von U15 zu U17 hochspielen, U17, U20 und dann in eine Profimannschaft kommen. Und oft sieht man halt deutlich, okay, der ist da noch nicht so weit. Das ist ja das Körperliche, der Kopf und das den ganzen Prozess eben zu verarbeiten und das Spiel zu lesen, ist ein anderes Thema. Aber das ist schon ein Stress, den der Körper hat. Da muss man schon bereit dazu sein. Ja, körperlich. Und ich denke schon, dass das bei mir damals der Fall war. Ich war jetzt nie der Größte. Habe jetzt nie riesen Checks gefahren. Nur einen ab und zu mal einstecken muss man eben auch können. Ich hatte Glück, dass ich mich in der Jugend und auch zum Anfang meiner Karriere, da hatte ich keine Verletzungen. Ich hatte immer mal gedacht, ja, verletzen, das tue ich nie. Und ja, dann leider gegen Ende hat's dann angefangen. Ja, ich meine, ich glaube, ich kenne vielleicht eher von Glück reden, dass es nicht früher kam. Sonst dann wäre die Karriere wahrscheinlich gar nicht so lang gegangen für mich. Aber ja, dann am Ende habe ich schon gespürt, dass ich das ein oder andere Jahr Eishockey gespielt habe. Und das war natürlich auch im Kopf dann gegen Ende. Es war eine Entscheidung, die habe ich gut überlegt. Bin von Tag 1, als ich das entschieden habe, vor allem, dass ich das zu den Verantwortlichen so gesagt habe, zufrieden. Weine da nicht dem hinterher, hätte ich doch noch mal ein Jahr oder hätte ich es mal probiert. Aber ich bin dem, mir macht Eishockey Spaß, ich bin dem Eishockey verbunden geblieben und ich bin da immer noch ein bisschen auf dem Eis, jetzt mehr stationär, aber darf immer noch draufstehen.
Dann hattest du, wir haben es eben angesprochen, im Jahr 2001, als du in der DEL deine Profisaison gestartet hast, später auch diesen, beziehungsweise du hattest 2001 diesen Draft. Du wusstest, dass du in diesem Draft-Pick mit vorkommst. Hast du damit gerechnet, dass du deinen Namen tatsächlich schon in Runde 1 hörst?
Gerechnet ist vielleicht übertrieben, gehofft. Mein Agent, das haben die damals so erkannt, jeder, der eine Chance auf die erste hat und wahrscheinlich dann in der zweiten, wenn ich in der ersten gezogen wird, die laden sie ein auf jeden Fall. Das war bei mir damals in Miami, in Florida. Und ja, dann kam der Tag, wir sind rüber, waren drüben, dann saß ich da in meinem Anzug und auf einmal hat mich San Jose aufgerufen. Und war ganz interessant, weil im Vorfeld, ich durfte da schon, das war damals in Toronto, dieses Combine-Testing, da wirst du eingeladen, die hohen Prospects, ja, die eine Chance haben, weiter vorne gezogen zu werden. Und du hast dann verschiedene Interviews, Gespräche mit den Clubs. Teilweise waren da Manager, alle Scouts, Trainer in dem Hotel, haben dann mit dir gesprochen, wie so kleine Interviews waren das. Und an einem Tag waren die Fitness-Tests. Und das war interessant. Ach, das werde ich nie vergessen, den Tag. Auf jeden Fall, ja, kam dann San Jose, als die mich aufgerufen haben und die standen auf meiner, man kriegt da so einen Zettel, also eine Liste, wann und wie viel Uhr du in welchem Raum, mit welcher Mannschaft zu sprechen hast, ja, wo dein Interview stattfindet. Und San Jose stand nicht drauf. Die haben mich dann angerufen, hey Marcel, wie schaut's aus, hast du noch Zeit? Ja, und da, ich glaube 16:30, 17 Uhr war es, könntest du bitte vorbeikommen bei uns. Alles klar. Ah ja, und zieh dir kurze Hose und Turnschuhe an. So, okay. Und dann war ich dort im Hotelzimmer, die haben mit mir gesprochen und dann musste ich da so einen Sprungtest machen. Davor, ich glaube, ich habe der Puls ging gar nicht mehr runter in dem Interview. Ich hatte Schnappatmung und bin dann raus und habe gedacht, boah, was war denn das jetzt? Ja, und genau die Mannschaft hat mich dann gedraftet. Also müssen die Sprünge müssen gut gewesen sein.
Gibt es da eigentlich ein Team, dass du sagst, es wäre super, also klar, man will erstmal überhaupt den Sprung in die NHL schaffen, aber es wäre dann ganz cool, wenn es das eine Lieblingsteam ist, oder hattest du da tatsächlich irgendwelche Wünsche, oder geht es dir einfach nur darum, möglichst früh gezogen werden und den Sprung irgendwie nach Nordamerika zu schaffen?
Ja, tatsächlich hatte ich jetzt keinen Favorit, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin. Die Sharks, das fand ich dann cool. Das Logo hat mir gefallen. Da hat man ein paar so ein T-Shirt, ein Pulli, ein Hoodie, ein Trikot hat man bekommen. Und dann habe ich geschaut, Sharks-Logo sieht cool aus. Okay. Marco Sturm war dort. Also das hat passt. Hab da auch noch ein, zwei Leute oder Bekanntschaften. Wir sagen, das sind ja über die Jahre auch noch, die Freundschaft hat gehalten. Die kamen mal nach Deutschland, haben uns besucht und der Kontakt besteht bis heute. Also war das mit San Jose ganz, ganz gut für mich.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich hätte immer gedacht, dass wenn man gedraftet wird, dass man dann als gedrafteter Spieler, auch gerade die High Prospects, wie du sagst, dass man da schon eigentlich weiß, wer einen ziehen will und wer das größte Interesse hat. Und da finde ich gerade sehr überraschend, dass San Jose so nebenbei dich mal hopsen lassen hat, wie du sagst, bist anscheinend wahnsinnig gut gesprungen, aber dass man da gar nicht irgendwie vorher schon wusste, okay, San Jose sind sehr interessiert, und ich hätte ja auch gedacht, dass du vorher mit Marco schon viel Verbindung gehabt hast, dass er dich fast schon nicht dahin gelotst, aber dir San Jose eben auch schon ein bisschen erklärt hat im Vorfeld oder so. Aber war das eher tatsächlich für dich so, als du saßt eher unwissend da und hast gedacht, nochmal gucken, was jetzt hier passiert?
Ja, so war das für mich. Okay. Ich denke, wenn es da um den Pick 1, 2, 3 geht, die wissen wahrscheinlich, ja, man weiß ja, wer als erstes zieht, als zweites und als drittes, die wissen, glaube ich, schon, wo die Reise hingeht. Danach, da können ja immer noch Trades laufen. Also während dem Draft können die ja sagen, hey, wir geben unseren, wegen mir, die wollten dich draften, ja, jetzt bist du aber weg. Die waren an Stelle 12 und 11 hat dich gezogen. Da sagen die, ja, super, den wollten wir eigentlich haben. Dann steht jetzt auf den für die erste Runde, für den Draft, eigentlich keiner mehr bei uns so wirklich auf der Liste. Wir geben unseren Pick ab nach wo auch immer, zu welcher Mannschaft, und holen uns dafür Pick in der dritten und vierten Runde oder zweiten Runde. Und somit kann sich da noch einiges verändern. Ich war jetzt auch noch nie live unten an den Tischen dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Telefone heiß laufen.
Ja, hört sich definitiv danach an. Also ich hab gedacht, da weiß schon jeder, wie er es macht. Aber klar, wenn du sagst, du bist das 11. Team, zieht dann auf einmal den man ziehen wollte. Und dann werden da viele Telefone und viele Ohren, glaube ich, heiß laufen, wo es dann doch hingehen kann. Also verrückt, hab ich so nicht gewusst.
Ja, das ist schon, ja, wie auf dem Markt oder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, da werden ja deine Rechte vergeben. Und die Mannschaften haben ihre Scouts nicht umsonst in der ganzen Welt und schauen Spiele, und vor allem von den Jugendmannschaften, die U18-Weltmeisterschaft ist immer sehr interessant und voll mit Scouts auf den Rängen. Aber natürlich auch schon im Vorfeld in der Saison, auch hier, als dann der Timmy Stützle und der Mo Seider bei uns gespielt haben, dann hat man dann gedacht, wahrscheinlich kommt am Wochenende der eine oder andere Scout, aber sag ihm mal nichts, weil der soll ja einfach spielen. Manchmal hast du dann im Nachhinein erfahren, und die waren schon, also nicht nur ein oder zweimal da.
Marcel, mittlerweile ist es, ich würde nicht sagen gang und gäbe, aber du hast den Namen Moritz Seider gerade gesagt, der hat es auch gemacht. Nachdem er gedraftet wurde, ist er erstmal noch nach Schweden gegangen, um dort zu spielen. In deiner Zeit war das eher ungewöhnlich, dass ein Erstrundenpick nicht sofort die Reise nach Nordamerika antritt. Du hast dich damals aber dazu entschieden, nach 2001 noch 2 Jahre in Deutschland zu bleiben. War das von dir eine bewusste Entscheidung? War da irgendwie ein Management mit drin, das dir diesen Tipp gegeben hat? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du dich nach diesem Erstrundenpick trotzdem erstmal entschieden hast, noch 2 Jahre in Deutschland zu spielen?
Das erste Jahr, das war für die eigentlich kein großes Ding. Die haben gesagt, also klar, wenn ich kommen will, kann ich gern kommen. Ich bin aber auch gut aufgehoben in Schwenningen. Wenn ich da in der DL spiele und meine Eiszeit und Erfahrungen sammle. Aber dann das zweite Jahr, da wollten sie, dass ich rüberkomme. Ich habe mich dann aber gesagt, nee, ich fühle mich noch nicht so weit. Ich bin noch nicht ganz bereit. Irgendwie Bauchgefühl war das mehr. Weil woher weiß ich, wann ich bereit bin oder wann ich nicht bereit bin. Habe dann natürlich auch mit meinem Agenten drüber gesprochen. Und der war da sehr unterstützend auch für mich. Wir haben einige Gespräche geführt und er sagt, hey, wenn du für dich meinst, irgendwas fehlt noch oder wegen mir die Saison war nicht so gut in Deutschland oder was auch immer und ich will noch mal ein Jahr, dann machen wir das so. Und ich musste dann auch tatsächlich mit dem GM, war der Dean Lombardi, nach einem, ja, das waren die Minicamps, Rookie-Camps, die finden im Juli und August eine Woche, haben sie da alle jungen Spieler eingeladen für eine Woche und dann durfte man da ein paar Mal am Tag trainieren und am letzten Tag hat er mich dann gefragt, du, wie schaut's denn aus, warum willst du nicht kommen oder woran liegt's? Und dann haben wir darüber gesprochen, dann sagt er, alles klar, dann machen wir das so, du bist noch ein Jahr in Deutschland und kommst dann. Und alles klar, machen wir. Und so lief es dann. Und jetzt auch im Nachhinein, warum, kann ich gar nicht so wirklich sagen, aber ich glaube, das war, nein, nicht ich glaube, sondern es war gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und nach dem Jahr habe ich echt gedacht, so, jetzt gehe ich rüber und dann gucke ich, was kommt.
Ja, das finde ich wahnsinnig interessant, weil auch damals in deinem jungen Alter hast du ja dann schon sehr reif gehandelt. Also ich meine, ich glaube, es gibt wenige, die in dem Alter, also ich wüsste nicht, wie ich gehandelt hätte, wenn man die Chance hat und auch drüben im Rookie-Camp schon mal eben war, da wirst du dann sicherlich auch gesehen haben, okay, ich bin hier mittendrin, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du da mit Sicherheit einer der Besten warst, aber trotzdem dann so zu handeln und sagen, nee, ich glaube, irgendwas fehlt noch, ich gehe noch mal ein Jahr nach Deutschland zurück, finde ich von dir eine sehr reife Entscheidung und ich finde es aber auch von San Jose, muss ich sagen, auch schön, dass sie einen zur damaligen Zeit so gelassen haben, weil es gibt ja doch oft, wie du sagst, gerade wenn man einen Erstrunden-Pick geschnappt hat, dann will man ja auch, dass der funktioniert irgendwie. Ne? Also ich glaube, da ist ja auch ein gewisser Druck dann auf den GM und auf die Organisation. Hey, warum habt ihr denn ja eigentlich den da als Nummer 1 gepickt? Der ist ja noch gar nicht hier. Hast du so einen Druck dann auch gespürt von San Jose oder haben die dich da wirklich super smooth freien Lauf gelassen und haben gesagt, nee, wenn er sagt, er ist noch nicht so weit, dann respektieren wir das, dann darf er machen. Oder kam dann schon, hey Mensch, aber dann bitte dann nächste Saison, wäre schon toll, wenn du mal hier drüben auftauchst.
Also das Gespräch damals mit dem GM, das war für mich schon ein intensives Gespräch. Ja, da war schon Druck und er wollte wissen, hey, woran liegt's? Also wir wollen dich hier rüber haben, wir haben dich draftet. Aber nachdem wir darüber gesprochen haben, war das kein Streitpunkt oder die haben mir das nie vorgehalten, sagen wir so. Das war dann okay für beide Seiten. Aber natürlich wollten die, dass ich meine Hausaufgaben mache, dass ich hier, ja, meinen Hintern das ein oder andere Mal extra bewege, wie die anderen Spieler, dass ich mich weiterentwickle und dass ich dann nach der Saison, wenn ich rüberkomme, auch so weit bin, wie sie es gerne hätten dann, ja, wenn sie mich ja eben bei ihnen vor Ort haben und mir tagtäglich arbeiten können.
Ja, und dann hast du dich über die Cleveland Barons in der AHL in das NHL-Team gespielt und der Name ist eben schon mal gefallen. Klar, Marco Sturm war schon da. Inwieweit hat der dir auch geholfen, wenn man eben aus dem beschaulichen Mannheim aus Schwenning kommt und sich dann in Richtung Bay Area bewegt und sich plötzlich in Kalifornien auffällt? Wie hilfreich ist es da, wenn man da auch einen deutschen Spieler an der Seite hat, der einem da vielleicht so ein bisschen wie der große Bruder an die Hand gehen kann?
Das war sehr hilfreich, würde ich sagen. Ob es dann unbedingt einer aus dem eigenen Land sein muss, sag ich mal, sei dahingestellt. Aber für uns war da, oder für mich war der Marco, ja, schon so eine Anlaufstelle, wo man sagt, hey, wie funktioniert denn das eine oder wo muss ich denn da hin? Naja, der hat da schon ein paar Jahre gespielt, er kannte jeden und war ja für San Jose ein wichtiger, erfolgreicher Spieler und hat uns, würde ich sagen, den Start, das Ankommen auf jeden Fall leichter gemacht. Man hat sich schon fast von Tag 1 wieder eingefühlt.
Hast du denn mal Entschuldigung, du.
Nein, ich wollte nur sagen, das haben wir schon öfter gehört, dass so eine Bezugsperson enorm wichtig ist, gerade für einen Europäer, der dann rüberkommt und der dir zum Beispiel bei der Wohnungs- oder Hauswahl, wo sollte man wohnen, in welcher Area sollte man wohnen, ob es besser ist beim Stadion oder ob es da keine Unterschiede gibt und solche Kleinigkeiten dann einfach, oder? Wahrscheinlich auch dann, wie Olli gerade sagte, vom beschaulichen Mannheim oder Schwenningen eben da in die große, weite Welt als junger Bursche, das ist ja nicht immer ganz so einfach, auch wenn es dann um ganz alltägliche Sachen geht. Wo gehe ich was essen? Wo kann ich mal Bier trinken? Vielleicht auch schon mal. Ich meine, das sind ja so kleine Sachen, wo man da so ein bisschen rumgeführt wird. Und da glaube ich, wie du sagst, es ist halt wichtig, muss nicht zwingend einer sein, der aus demselben Land kommt, aber wobei da die Sprachbarriere natürlich dann, ich weiß nicht, wie es um dein Englisch stand, weil bei mir, als ich ein Jahr in der Juniorenliga in Kanada gespielt habe, also meine Englischkenntnisse waren da eher gern null, weil so viel habe ich in der Schule dann doch nicht mitgenommen. Von daher, aber wie war das bei dir mit Englischkenntnissen und so? Warst du da schon topfit?
Also ich würde sagen, dass Eishockey-Kabinen-Englisch habe ich beherrscht.
Ah, das bringt ja dann schon mal viel auf jeden Fall.
So die normalen Unterhaltungen, ja, auf der Straße oder mit Bekannten, da musste ich mich ein bisschen reinfinden. Aber dadurch, dass ich ja schon, sag ich mal, in Deutschland damals waren ja ein paar Ausländer mehr in der Mannschaft, war da Englisch die Hauptsprache in der Kabine, ging das eigentlich. Aber direkt aus der Schule rüber, ich glaube, da hätte ich mich auch schwerer getan. Wenn man das einfach nicht tagtäglich anwendet und den Leuten spricht, ja, du genierst dich ja auch ein bisschen und willst das nicht falsch aussprechen, wie das halt so ist. Aber dann irgendwann wird das normal und die Fehler sind halt die Fehler, aber du fuchst dich da irgendwie durch. Manchmal nimmst Handy und Füße dazu, aber man kommt schon rum.
Jeder hat ja in den Teams so die Big Buddies. Jetzt hast du gesagt, klar, Marco hat dich da so ein bisschen an die Hand genommen, aber hattest du neben ihm auch jetzt noch, ich meine, es sind ja schon bekannte Namen, die auch dort gespielt haben. Wenn ich an Joe Thornton denke, Patrick Marleau, gab es da irgendwie so ein Best Buddy, mit dem du auch außerhalb der Eishalle Zeit verbracht hast, mal zum Essen gehen oder ein bisschen Freizeit genießen?
Also ich muss sagen, in der Zeit, dann als ich rüber war oder rübergegangen bin, hatten wir echt eine junge Mannschaft in Cleveland. Und als dann war der Streik und die Saison wurde ja abgesagt. Und in dem Jahr drauf war mein erstes richtiges NHL-Jahr. Ja. Ich habe davor die Playoffs mal spielen dürfen. Aber da war es erstmal von Anfang an dabei. Und wir hatten 8 Rookies. Also zumindest am Abend von der Rookie-Party. Und jeder oder die meisten hatten auch eine Freundin, Frau. Und das war irgendwie noch aus Cleveland eine super Truppe. Da hat sich ja jeder gut verstanden. Und dass das jetzt so eine Person war, weniger. Bei mir war noch der Dimitri Petzold, der Christian Ehrhoff dabei. Nochmal 2 Deutsche. Und auch da unsere Mädels haben sich gut verstanden und klar, die Anfangszeiten, wo hat man zuerst angerufen? Bei der deutschen Freundin, ja, und dann hat sich das langsam ausgeweitet auf die ganzen anderen Mädels und mit dem Milan Michalek, der war damals in San Jose und seiner jetzt immer noch aktuellen Frau, hat dann über die Jahre mehr gemacht, der hat dann in Prag, war die Hochzeit, dann waren wir da eingeladen. Das ist schon schwer, sag ich mal, die Bekanntschaften oder so die richtige Freundschaften zu pflegen, aufrechtzuerhalten, weil das Eishockey ist dann doch schnell lebig und das ist nicht so, dass du von Mannheim nach Heidelberg ziehst oder von Schwenningen nach Villingen rüber. Du gehst halt von San Jose, der eine geht nach Prag, der andere nach Stockholm, ich nach Kirchingen das sind dann Entfernungen, da ist es schwer. Wenn wir uns aber wahrscheinlich irgendwann mal wiedersehen, dann ist es wie, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich habe neulich letzte Woche mit Patrick Augusta, den kennst du bestimmt auch noch, Köppi, habe ich telefoniert.
Ja, ja.
Ich war in Tschechien übers Wochenende. Da haben unsere U13, U15 ein Turnier gehabt. Da war ich da mit dabei. Da habe ich gesagt, ich rufe ihn mal an. Und der wohnt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde weg von da, wo ich war. War aber leider mit der, ja, gut, leider. Für uns zwei leider, aber war mit der Nationalmannschaft unterwegs und dann konnten wir uns nicht treffen. Aber mit dem habe ich zum Beispiel immer noch hier und da Kontakt. Und den kenne ich ja eigentlich nur aus meinem Startjahr in Schwenningen. Also da bleibt schon was hängen. Das muss ich aber regelmäßig, du hast vorher angesprochen, so also einen Stammtisch hat. Das kann man dann mit den Jungs vor Ort machen. Aber wenn der eine eben 4 Flugstunden woanders wohnt, dann ist es schwierig, mal so auf den Kaffee vorbeizukommen.
Ja, absolut. Ich kenne es ja auch. Ich meine, du hast auch eine lange Karriere hinter dir. Man lernt ja doch jedes Jahr neue Leute einfach wieder kennen und man versteht sich super mit vielen. Ich meine, du bist ja auch so einer, der ein sehr umgänglicher Mann ist und ja, everybody's darling, sage ich jetzt mal so. Da findet man viele Freundschaften für den Moment, aber leider ist es im Eishockey ja so. Am Ende des Tages bleiben ganz wenige hängen, mit denen man dann dauerhaft weiterhin Kontakt hat. Und ich glaube, wie du richtig sagst, wenn man die dann irgendwann mal auf der Straße trifft, durch Zufall, auf dem Café oder dann ein Bierchen trinkt, dann ist es, als wenn man gestern sich wieder gesehen, gestern das letzte Mal gesehen hätte. Aber es ist einfach zeitlich gar nicht zu managen, dass man mit allen, wo man sich gut verstanden hat, da irgendwie riesen Freundschaften hegt, sage ich jetzt mal.
Ja, da bin ich voll bei dir. Jetzt guck mal, wir zwei haben bei der Nationalmannschaft mal zusammengespielt und wie oft sehen wir uns? Ich weiß
Ja.
gar nicht, wann wir uns das letzte Mal live gesehen haben.
Ich
Aber
wollte.
ich bin mir sicher, wenn ich in München oder du hier in Mannheim, wenn wir uns über den Weg laufen, dann
Wird man
quatschen
sich
wir auch nicht,
hinsetzen,
sondern naja, dann
definitiv.
setzen wir uns zusammen und
Absolut.
dann läuft die Sache.
Ja.
Um jetzt vielleicht auch schon mal so ein bisschen in die Richtung der anderen Teams zu gehen, für die du auch noch in der NHL gespielt hast. Trotzdem die Frage jetzt mal so rückblickend. War die Zeit bei den San Jose Sharks, auch weil sie das Team waren, das dich gedraftet hat, war das die beste Zeit im Nachhinein gesehen in der NHL? Oder war jetzt beispielsweise die Zeit in Florida, auch da lässt sich ja ganz schön leben. Was war für dich so das Highlight in der NHL?
Das Highlight, na gut, was ich nie vergessen werde, klar, ist der Draft von San Jose, mein erstes Tor, der erste Punkt mit San Jose, die ersten Playoff-Spiele mit San Jose. Da war ich die längste Zeit in der Organisation, ja, 6 Jahre war ich dann, als ich drüben war bei San Jose. Und dort hat es uns gefallen, von zu leben. Das war alles gut. Dann bin ich nach Nashville. Das fand ich auch richtig, richtig gut in Nashville. In Nashville ist irgendwie, als ob die Zeit ein bisschen langsamer läuft. Da war alles so ein bisschen, na, locker ist vielleicht der falsche Ausdruck. Du hast natürlich Druck, du musst gewinnen. Aber so das Leben drumherum, ja, da ist so Country-Stimmung und gute Laune. Das hat uns gefallen. Super, super Wetter. Einmal gab es einen Schneesturm, da war die Stadt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, die haben einen Schneepflug, der steht am Flughafen und hat nicht funktioniert. Dann war das eine Geisterstadt. Dann war Florida fand ich super. Irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte die Saison noch nicht einmal, außer zu den Spielen, da hast du natürlich einen Anzug an, aber außer zu den Spielen hatte ich keine lange Hose an. Und dann habe ich mir das irgendwann gesagt, so, das schaffe ich. Ich ziehe nicht einmal eine lange Hose an, privat. Und das war dann auch so. Also Wetter während der Saison, super, sobald die Luftfeuchtigkeit ein bisschen weggeht. Ich kann das nur empfehlen. Auch dort habe ich noch eine Bekanntschaft. Der ist ein Feuerwehrmann. Und auch bis jetzt ist es noch, ja, schreiben wir uns ab und zu übers Jahr hinweg und vielleicht kommt auch mal ein Telefonat zustande. Er will immer mal herkommen. Wir wollen immer mal wieder rüber, die zu besuchen. Hat noch nicht funktioniert, aber ich hoffe, dass das in absehbarer Zukunft dann mal doch stattfindet. Wo war ich denn dann? Pittsburgh.
Pittsburgh, genau.
Richtig.
Da wird auf jeden Fall eine lange Hose ausgepackt worden sein.
Da,
Gehe ich mal von
jawohl,
aus.
eine lange Unterhose, die Hose drüber. Ja, du, da hat man gemerkt, das ist so eine, ja, eine Sportstadt, die Leute lieben ihr, die Sportarten dort, die geht zum Eishockey, die geht zum Football und zum Baseball. Da da war ich halt bei meinem ersten Baseballspiel. Stimmt nicht, da war ich in Toronto das erste Mal bei diesem Combine-Test. Aber danach das erste Mal wieder. Und die Leute, die lieben da den Sport, die gehen da hin, die wollen natürlich die Mannschaft gewinnen sehen und Erfolge feiern. Aber das war so von der Kultur, von der Sportkultur ein bisschen, das war deutlich anders als sag ich mal in Florida oder in Nashville. Und zum Schluss durfte ich noch ein bisschen in St. Louis wohnen. Das habe ich, vielleicht waren es die Farben, die man da trägt, aber ich vergleiche es ein bisschen mit Nashville. So vom Feeling, das Trainingszentrum, das hat mich alles an Nashville erinnert und auch dort hat's uns gefallen. Aber da war man zu kurz, sag ich jetzt mal, um das wirklich vergleichen zu können, wenn man da über längere Zeit wohnt.
Wie schwer sind die?
Ist für dich?
Ja, Paddy Dude, sorry.
Naja, ist gut. Ich wollte nur eine kurze Frage, drängt sich bei mir natürlich auf, weil ich mit den Jungs oder auch tatsächlich mal die Ehre hatte, bei einer Weltmeisterschaft gegen Sidney Crosby zu spielen. Wie ist es, wenn man du als erfahrener NHL-Spieler dann weißt, es geht nach Pittsburgh und du weißt ja genau, wer da in der Kabine so rumsitzt? Ist man dann noch ein Stück weit aufgeregt oder ist das so Business as usual? Den Kollegen kenne ich schon, habe schon 100 Mal gegen ihn gespielt. Crosby, Malkin, Letang, wie sie alle heißen, bei Pittsburgh. Oder ist das, wenn man bei Pittsburgh reinkommt, auch schon nochmal ein besonderes Gefühl dann?
Na, das ist schon nochmal was Besonderes. Ich meine, jede Mannschaft hat so ihre.
Ja, nicht falsch verstehen. Also
Stars,
jeder hat
ja aber
genau.
Er im Speziellen ist immer noch und war damals einfach nochmal eine andere Hausnummer. Ja? Er war ja Aushängeschild der Liga und wenn du dann wirklich ihn siehst, tagtäglich, wie er trainiert, macht es dann auch Sinn, dass er die Dinge einfach ein Ticken besser kann als so der Durchschnitts-NHL-Spieler.
Jetzt bekleidet ihr ja dieselbe Position, also auch Mittelstürmer. Also hast du da noch viel von ihm lernen können oder hast du da noch viel mitnehmen können einfach, was vorher dir gar nicht so bewusst war?
Ja, schon. Also wie er in der Situation, wo der unglaublich stark ist, ist die Scheibe schützen. Und wie er ist jetzt nicht der größte Spieler, aber der hat dicke Schenkel, den richtigen Hintern dazu, dass er die Scheibe abschirmen kann. Und ja, da kannst du dir bei ihm was abgucken. Ja, wenn ich jetzt natürlich sage, hey, ich brauche die Schlittschuhe und den Schläger und Handschuhe, die der Sid spielt, ja, so einfach geht's dann nicht. Ja. Also der hat seine Stunden investiert und als junger Kerle da viel gemacht. Und auch immer noch, als ich dort war, also hat er sehr eishockey-spezifisch trainiert, natürlich auf dem Eis, aber auch dann im Athletikraum. Und das fand ich dann schon beeindruckend. Also wie er da zur Sache geht oder im Training, der will die Tore schießen, der läuft nicht hin und schießt bei einer einfachen Schussübung, sondern der feuert das Ding rein. Ihm ist nicht egal, ob der Torhüter warm ist oder nicht, aber er will halt das Tor schießen. Und das, finde ich, sieht man, das spürt man und das reißt einen dann schon auch ein bisschen mit.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über Erfahrungsberichte von dir aus der NHL, aus den Kabinen nachfragen. Aber wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen über das aktuelle Geschehen sprechen. Deshalb vielleicht, wenn wir über dich sprechen, wollen wir noch mal kurz über den Wechsel. Du hast nach den St. Louis Blues hast du dich dann entschieden, du warst Free Agent und hast dich dann dazu entschieden, einen 5-Jahres-Vertrag bei den Adler Mannheim zu unterschreiben. War das eine bewusste Entscheidung, lieber einen langfristigen Vertrag in der DEL unterschreiben, bevor ich jetzt versuche, noch in der NHL vielleicht hier noch einen Jahresvertrag zu bekommen und dann nochmal unter der Saison getradet zu werden? Oder wie kam es dazu, dass du dich dann in Richtung Deutschland zurückorientiert hast?
Ja, alle Dinge, die du angesprochen hast, waren ausschlaggebend dafür. Ich habe 2 Trades mitgemacht. Wir hatten schon Kids und ich sage jetzt mal, wenn du als Single oder mit einer Partnerin da drüben bist und du wirst getradet, für dich als Spieler ist das immer am einfachsten. Du nimmst deine Eishockey-Tasche, fliegst da in eine andere Halle rüber, ziehst ein anderfarbiges Trikot an und machst das, was du schon immer gemacht hast. Ja? Du rennst dem schwarzen Teil hinterher. Und nach 2, 3 Tagen ist es, die Jungs kennen dich, du kennst die Jungs, dann wird ein bisschen mehr miteinander quatscht, Witz hier und ein lustiger Spruch da und dann bist du ankommen und bist da drin. Aber für die Familie und dann vor allem, wenn man Kinder hat, da steckt dann ein bisschen mehr dahinter. Ja, es geht, du hast kleine Kinder, was ist das Erste? Okay, wir brauchen einen Kinderarzt. Wo wohnen wir? Wo ist der Kindergarten? Wo können wir hin? Was können wir machen? Ja, und die Familie, die reist so ein bisschen hinterher. Als ich nach Pittsburgh gedraftet wurde, das war am Tag von der Deadline, war ganz interessant. Also ich habe mich wohlgefühlt in Florida, habe für mich, wie ich das empfand, auch gut gespielt, hab da erfolgreich persönlich gespielt und mit der Mannschaft haben wir auch immer besser abgeschnitten, als uns die Experten eigentlich eingestuft hatten. Ich dachte, tun wir, hier kann ich's aushalten, ja, hier will ich bleiben. Und dann kam aber ungewiss, bleibt der Besitzer, Manager, Trainer. Dann hieß es, sie machen im Moment nichts auf dem Spielermarkt und sie gehen eben, mein Vertrag läuft aus, sie gehen davon aus, ich möchte traded werden. Dann habe ich erstmal gedacht, hä? Wie? Wieso soll ich traded werden wollen? Aber ja, wenn du dann als Spieler für deine Karriere, du willst bei einer Mannschaft sein, die erfolgreich spielt, die in den Playoffs ist, die weit kommt und so vermarktest du ja dich selber quasi. Ja, also du spielst ja immer für deinen nächsten Vertrag. Und dann habe ich mich dann, ja, das hat ein paar Tage, sag ich mal, braucht, bis ich mich mit dem Gedanken anfreunden konnte, dass ich wahrscheinlich getradet werde. Und ja, sie haben dann auch einen Verein gefunden für mich, der in den Playoffs spielt, ja, wo ein Spieler ist, den sie kriegen, so ist es ja, der dann auch für sie passt und Sinn macht. Und dann habe ich den Anruf gekriegt. An dem Tag ging bei uns der Fernseher kaputt. War nur noch so ein Balken in der Mitte. Ich fahre jetzt schnell los, hol einen und weil da kann der Anruf jederzeit kommen und dann weiß ich auch nicht, wie das geht. Vielleicht muss ich ja sofort weg. Und tatsächlich, ich laufe aus dem Laden raus und da kam ein Anruf ESPN Radio war das, glaube ich. Hey Marcel, dürfen wir dir ein paar Fragen stellen zu deinem Trade und zu deinem neuen Club? Da habe ich gesagt, ja, könnte ich ja gern machen, aber wo geht's denn hin? Ich hatte noch ein paar andere Anrufe, aber das Handy war auf lautlos. Und als es klingelt hat, war eben der Radio nicht mehr dran. Und da haben die mir gesagt, ja, du gehst nach Pittsburgh. Da sage ich, ah, cool. Also klar, der erste Name, der mir einfällt, ist Crosby, Lemieux war dort, Malkin, Letang, Fleury, die Jungs. Da habe ich gesagt, ja, cool. Ja, und dann habe ich daheim noch den Fernseher abgeliefert, habe angefangen, den Koffer zu packen und ja, und dann kamen die Anweisungen, hey, triffst uns in San Jose. Musste ich, wie war das? Wir sind, glaube ich, von Boston zurück nach Florida. Am nächsten Tag bin ich dann von Florida nach San Jose geflogen, habe da gespielt. Der nächste Tag haben wir in Anaheim gespielt und dann ging es erst zurück nach Pittsburgh. Also da, es geht, bam, jetzt und los.
Ja, da kann man ja umso mehr verstehen, dass du dich dann für die Familie entschieden hast, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass gerade die Familien, insbesondere die Frauen und wenn man dann gegebenenfalls Kinder hat, das ist ja immer ein Stück weit viel, viel schwerer und dem kann man gar nicht höchsten Respekt zollen, wenn die Damen da immer an der Seite bleiben und so viel mitmachen einfach und hinterherreisen. Und ja, wie du sagst, man selber als Spieler kommt schnell an. Aber das draußen herum für Kids und Frau ist ja dann doch nicht ganz so einfach, wie es dann für uns einfach immer ist, ne?
Ja, siehst du, und ich habe die Frage vergessen gehabt vor lauter Reden. Ja, und dann kam das Thema, okay, Vertragsjahr, was machen wir? Überlegt, ah, klar, das heißt klar, ich habe natürlich mit dem Gedanken gespielt, nochmal ein Jahr wo, zu unterschreiben und haben wir hin und her überlegt, macht das Sinn oder wo wollen wir denn überhaupt hin? Und so mit den Tagen und Wochen, wo verstrichen sind, haben wir uns dann entschieden, hey, das Kapitel USA oder Nordamerika war cool, hat richtig Spaß gemacht, ging echt schnell vorbei. Jetzt ist die Familie sehr wichtig und ich kann immer noch Eishockey spielen. Ich wollte dann zu einem Verein, ich wollte eine Meisterschaft. Ja, ich wollte, wenn ich zurück nach Deutschland komme, ja, irgendwo in der Nähe von zu Hause wäre optimal. Und Mannheim war dann super eine Anlaufstätte und ich habe auch in dem Lockout und bevor ich rüber bin, ja in Mannheim gesprochen, ich kannte den Daniel Hopp ein bisschen, will ich mal sagen, und das Verhältnis war immer sehr, sehr gut und immer positiv und daher war er ja meine erste Anlaufstelle. Ich habe mich hier wohl gefühlt und ja, jetzt sind wir immer noch hier in Mannheim. Das ist unser Lebensmittelpunkt, ja, unser Zuhause aktuell und fühlen uns hier wohl.
Ja, Marcel, du hast es gesagt. Ich fall dir immer ins Wort, Penny, sorry.
mir drängt sich nur eine Frage auf, wo du sagst, also Nordamerika ist abgeschlossen und es geht zurück nach Deutschland. Also kam da dann tatsächlich auch nie so, weil Spieler deiner Klasse ist ja in allen europäischen Ligen gefragt. Und da kommt mir in Sinn, ob du auch mal, wenn du über Nordamerika Ende, hast du da auch mal über Schweden, Russland oder andere Ligen in Europa nachgedacht? Oder war für dich klar, wenn Nordamerika abgeschlossen ist, wird es Deutschland wieder sein?
Also ich hatte die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Zu dem Zeitpunkt war dann aber für mich das Priorität, hey, das Kapitel haken wir ab und dann geht's zurück nach Hause. Wenn ich jetzt nach Schweden, Schweiz, in ein anderes Land gehe, dann kann ich auch nochmal ein Jahr in Nordamerika bleiben. Daher haben wir entschieden, nee, das ist Deutschland und basta. Und nein, ich habe mich gut gefühlt, ich wollte noch ein bisschen spielen. Daher ja, habe ich den 5-Jahres-Vertrag in Mannheim unterschrieben und war da damit happy, zufrieden. Und auch da war nie, Mensch, hätte ich nochmal ins Ausland gehen sollen. Die Entscheidung war jetzt halt im Nachhinein die richtige für uns.
Und du hast das geschafft, was du schaffen wolltest. Du hast 2019 den Meistertitel mit den Adler Mannheim geholt. Aber es gab noch einen anderen Erfolg und ich glaube, den müssen wir noch ansprechen, bevor wir dann zum aktuellen Geschehen der NHL kommen. 2018, Südkorea, die Olympischen Spiele. Du hast damals als Kapitän mit Trainer Marco Sturm, den wir auch schon hier im Podcast hatten, zur Silbermedaille geführt. Das ist wahrscheinlich, weil wir gerade über Ziele gesprochen haben, das war etwas, du bist wahrscheinlich nicht mit dem Ziel, klar, man versucht immer weit zu kommen, man versucht Spiele zu gewinnen, aber ich kann mir vorstellen, dass du als Kapitän mit Sicherheit nicht nach Südkorea geflogen bist mit dem Ziel, am Ende die Silbermedaille zu gewinnen.
Richtig, das Ziel war Gold. ja, das, also ein Ziel war für mich die Olympischen Spiele. Ich hatte die Verletzungen, das wusste ja der Marco. Wir haben miteinander gesprochen. Ich meine, damals war das dann für ihn auch noch nicht so weit weg, das Karriereende oder auch das Ende bei der Nationalmannschaft. Hat mit mir gesprochen. Du, wie schaut es denn bei dir aus? ist das noch was für dich? Oder sagst du eher, ich bin raus, weil dann hat auf jeden Fall jemand anders, den er mitnimmt. Und ich habe zu ihm gesagt, du, nee, für mich ist das wirklich ein Ziel. Ich will da dabei sein. Ich arbeite darauf hin, dass ich ja mit den Versetzungen klarkomme und da nochmal abliefern kann, sage ich jetzt mal. Und auch da, also finde ich, das war für mich, war gut. Ich freue mich riesig, dass ich das dann noch für mich geschafft habe. Und dass dann der Mannschaftserfolg kommt, war natürlich, ja, das Kirsche, ja, obendrauf. das war aber von Tag 1, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die Stimme oder das Gefühl war ein bisschen anders als bei als wir nach in Salt Lake waren, da war ich ja wirklich ja davon heimgeschickt worden, Turin.
Also das Gefühl war anders.
Das Gefühl war komplett anders, ja. Da war irgendwie, ja, wir wussten, die NHL-Spieler waren nicht dabei, aber ja, macht es das jetzt, ja, klar, ein bisschen schwächt die anderen. Wir verlieren auch NHL-Spieler, aber die verlieren halt den ganzen Kader, sage ich mal. Aber von Tag 1, wir haben uns da in Füssen aber ein paar Tage trainiert. Davor haben wir uns in Oberstdorf getroffen, haben da so einen Nachmittag verbracht im Hotel und dann gab es einen bayerischen Abend. Danach ging der Bus runter nach Füssen und am nächsten Tag war, ja, Trainingslager war das in dem Sinne nicht, aber die Vorbereitung anfangen. Dann fliegen wir rüber. Ich glaube, wir hatten 7, 8 oder 9 Stunden Verspätung, weil irgendwelche Papiere von der Wartung wurden noch nicht unterschrieben, von der Flugzeuglinie. Also wir waren nicht der einzige Flieger, der betroffen war. Und dann hat die Crew, ich weiß es nicht, wie viele Stunden die warten müssen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt können die sagen, okay, also jetzt geht's nicht mehr, jetzt kann ich nur noch mitfliegen. Haben sie aber die so zusammengebracht, da haben wir gesagt, hey, nee, wir bringen die Athleten darüber. Ah, da waren ja noch mehr dabei, nicht bloß wir Eishockeyspieler. Und irgendwie, das war schon, ja, jetzt im Nachhinein, das hat passt, ja. Also da hat keiner gemeckert, da war keiner grimmig oder schlechte Stimmung aufkommen. Hast halt 2 Kaffee mehr getrunken, dann sind wir rübergeflogen, waren da ja, fast eine Woche vorher, vor unserem ersten Spiel. Aber das fand ich, haben wir auch braucht. Ja, Zeitunterschied und du kommst da an, du bist in einer komplett anderen Kultur und alles läuft ein bisschen anders ab. Klar, wir haben das olympische Dorf. Das sieht, ich würde sagen, grob ähnlich aus überall. Bisher zumindest da, wo ich war. Aber diesmal konnten wir auch zu den anderen Sportarten. Ja, das alpine Dorf, das war nur, das werde ich auch nicht vergessen, 42 Minuten mit dem Bus-Shuttle entfernt. Und das war eine Strecke, das kannst du mal machen. Ja, und dann waren wir mit unseren rot-orangenfarbigen Jacken da überall unterwegs beim Skispringen, beim Langlauf, beim Biathlon. Und das hat riesen Spaß gemacht. Für mich war, da habe ich gedacht, okay, das ist wirklich Olympia. Du hast nicht nur, bam, du kommst da hin, Eishockey-Turnier, Eishockey-Spiel, Eishockey-Training, Eishockey-Spiel und dann gehst du wieder heim, sondern du hast das ganze Feeling und die Atmosphäre mitnehmen können und erleben dürfen, dabei sein können. Es war wirklich kalt. Ja, also du hattest die Jacke hoch bis unter die Augen und die Mütze bis Oberkante Augen. Aber das hat riesen Spaß gemacht und dann konnte jeder echt seine Topform da abliefern und haben als Mannschaft performt. Dann hat eins zum anderen geführt, haben uns da hochgeschaukelt und am Ende kam Silber raus. Also war schon cool.
Ja, absolut. Also auch als Außenstehender, das war wirklich fantastisch, euch da zu beobachten. Und auch, ich habe zu der Zeit in Nürnberg gespielt, auch die Jungs, die zurückkamen, der Raimi zum Beispiel. Also die alle berichten genau dasselbe, was du gerade sagst. Also die Stimmung war einzigartig, man hat irgendwas gefühlt und man hat da ja ein Turnier gehabt, wo man einfach geschafft hat, dass die Mannschaft so zusammengewachsen ist und jeder für jeden. Und wie du auch gerade schon sagtest, keiner meckert, alle sind irgendwie ziehen am selben Strang. Und man konnte dieses olympische Turnier wahrscheinlich einfach toll aufsaugen und damit in einer fantastischen Leistung, mit einer fantastischen Leistung krönen. Also ihr habt uns alle hier in Deutschland auf jeden Fall sehr glücklich gemacht.
Ja, das haben wir ja dann auch gespürt. Ja, auf einmal bist du, also zu meiner Zeit war das Eishockey noch nie so, oder ja, in den Medien. Ja, das war überall. Das war jeder aus meinem Heimatdorf gefühlt. Und da das nächste Eisstadion ist schon ein Stück entfernt. Hat zugeschaut. Die sind morgens aufgestanden und haben das Spiel angeschaut oder mehrere Spiele und haben einen dann auch angesprochen, deswegen danach. Also es war schon echt eine tolle Erfahrung. Und das gibt einem dann ein bisschen, naja, du hast auch deine Karriere lang trainiert und geschuftet und geschwitzt. Und deine Meisterschaft und die Momente, die geben das dann einem gefühlt so zurück. Okay, jetzt weiß ich, warum ich das auch alles gemacht habe. Nicht nur, dass ich wieder Schlittschuh laufen kann, sondern der Erfolg, hat sich dann auszahlt.
Also ein Stückchen deutsche Eishockeygeschichte, die du da mitgeprägt hast als Kapitän. Ja, und jetzt wollen wir haben es gesagt, jetzt haben wir eh lange gebraucht, auch noch ein bisschen über die NHL, über die aktuellen Geschehnisse sprechen. Ich weiß, du verfolgst das Ganze. Wir hatten ja auch schon mal die Gelegenheit, Marcel, All-Star Game zusammen zu kommentieren. Auch immer etwas ganz Besonderes, auch ein Stadium Series Spiel, glaube ich, das wir mal kommentiert haben. Und wollen jetzt mal vielleicht aktuell mit dem Beginn aus deutscher Sicht, was jetzt zuletzt passiert ist. Die Edmonton Oilers war ja schon relativ klar, die schaffen es in die Playoffs. Wie sehr hast du jetzt auf Moritz Seider geschaut, der ja auch die Mannheimer Vergangenheit hat? Das ist ja schon sehr, sehr bitter gelaufen im Duell gegen Washington und gegen die Philadelphia Flyers, dass es da im letzten Moment nicht gereicht hat, punktgleich mit Washington, trotzdem die Playoffs ganz knapp, also den Wildcard-Platz ganz knapp verpasst.
Also ich hab ihm echt die Daumen gedrückt. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, die haben das Spiel gewonnen, die sind drin. Und dann schaue ich die Tabelle an und sehe, Washington drin. Ist, hä? Da ist doch ein Fehler. Aber dann durch den Tiebreaker sind sie rausgerutscht. Ja, schade. Ich hätte ihm wirklich gegönnt oder gewünscht, dass er da Playoff-Erfahrung sammeln kann. Es ist normal eine neue Saison, ja, ob du als Erster oder als Achter rein rutscht, sagt im ersten Moment ja wenig aus. Als Achter ist halt kein Heimrecht. Aber Köppi, da weißt du, wie das läuft. Das fällt von hinten aufrollen. Playoffs ist das ist eine Saison für sich. Also ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, da ist alles nochmal ein bisschen intensiver und ich habe es auch nicht. Klar, ich könnte auch Playoffs gehen los und bei der Playoffs ist nochmal anders. Aber als ich dann das erste Mal Playoffs spielen durfte, habe ich gedacht, okay, das ist wirklich anders. So fühlt sich's an. Und ja, schade. Aber die nächste Saison und die nächste Möglichkeit kommt.
Ja, ich bin da bei dir. Ich habe auch Moritz unfassbar die Daumen von daheim gedrückt hier, habe das Spiel versucht, so lange wie möglich anzuschauen, bin dann leider irgendwann eingeschlafen. Aber was ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, was das für mich eigentlich noch sehr viel dramatischer gemacht hat, also nicht nur die Dramaturgie beim Spiel selber zwischen Detroit und Montreal, aber auch, dass Philadelphia irgendwie zum Zeitpunkt dachte, sie müssen den Torwart ziehen, um das Spiel zu gewinnen, um noch eine Chance haben, drin zu sein. Dabei war die gar nicht mehr gegeben und somit haben sie eigentlich Washington den Weg geebnet, dass die drin sind, weil sonst wären sie wahrscheinlich mit dem Unentschieden in die Verlängerung gegangen und da hätte Philadelphia immer noch gewinnen können. Also das fand ich dann im Nachgang schon wahnsinnig, ja, ärgerlich und dachte mir auch, Mensch, also die haben ja wirklich die neuesten Techniken und da ist doch alles 1:1 übertragbar. Das, also Philadelphia fand ich verrückt. Das ist in diesem Sport, wo ja wirklich digital alles möglich ist. Also gefühlt sitzen die Jungs ja heutzutage da mit einem iPad auf der Bande und analysieren den letzten Spielzug, dass dann so ein Fauxpas, sage ich jetzt einfach mal, entstehen kann, dass man den Torwart zieht und da hat nämlich Detroit raus und Washington der glückliche Sieger ist. Also das fand ich tatsächlich an Dramatik kaum zu überbieten und umso ärgerlicher für den Moritz jetzt dann. Ne?
Ja, das ist echt ärgerlich. Ja, ich denke, da wird er auch ein bisschen das frustriert, geknickt sein. Ich glaube, wir haben, das heißt kein einfaches Jahr, aber die haben eine relativ junge Mannschaft. Ich glaube, der Steve Yzerman ist da auf einem guten Weg. Eine erfolgreiche Mannschaft zusammen zu bauen oder aufzubauen. Diesmal sind sie knapp gescheitert. Kann man sich schon auf die nächste Saison freuen für Mo und Detroit.
Ja, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Also für alle Detroit-Fans und alle Moritz-Seider-Fans ist es in diesem Jahr schlecht gelaufen. Aber in Zukunft müssen die sich wahrscheinlich jetzt nicht die Riesensorgen machen. Das ist ein Team, was wir künftig wahrscheinlich häufiger in den Playoffs sehen werden.
Hoffe ich auch, ja. Ich denke, Sie zeigen, sie können gut Eishockey spielen. Nächste Saison ist jeder ein paar Tage älter, hat dazu gelernt, hoffentlich. Und sie wachsen weiter zusammen als Mannschaft. Ja, dass du einen guten Kern hast, ist wichtig. Und ich denke, Detroit ist da auf einem guten und richtigen Weg.
Na dann. Wir drücken die Daumen. Ich denke auch, dass wir haben genügend junge Jungs da und genauso wie du sagtest, sind sie nächste Saison alle ein paar Tage gereift und ich gehe auch davon aus, dass wir da einer sehr positiven Zukunft in Detroit drauf blicken. Kommen wir zum Deutschen, der aber in den Playoffs ist, mit den Edmonton Oilers. Leon Draisaitl stand schon frühzeitig fest. Wie schätzt du denn die Chancen von Edmonton ein? Also für mich persönlich, ich finde, ich handle die, bin wahrscheinlich einer der wenigen unter uns hier allen, aber ich handle die als sehr heißen Kandidaten für den ganz großen Coup. Würde mich interessieren, wie du die Sache so siehst.
Also ich bin da schon auf deiner Seite, vor allem mit der, ja, wenn man so sagen, Rückrunde oder mit der zweiten Hälfte der Saison. Da haben sie ja von hinten das Feld aufgerollt und sah ja zwischenzeitlich gar nicht so rosig aus. Und danach waren sie unschlagbar. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt jetzt auch für Edmonton, dass die Playoffs anfangen, wenn man so gut drauf ist. Ich denke, die Mannschaft sollte jetzt auch den Glauben an sich selber haben, dass wenn sie zusammenspielen, mannschaftlich stark, dass sie unglaublich schwer zu schlagen sind. Klar sagen das die anderen Mannschaften auch, aber mit Leon und Connor McDavid hast du nochmal zwei, ja, Asse nicht im Ärmel, sondern die stehen die ganze Zeit auf dem Eis, die wenige haben, ja, und gefühlt kommt jedes Spiel, kannst du eine Top 10 von Edmonton machen, weil die echt vor allem im Powerplay da auch noch schöne Tore schießen. Ja, nicht nur Tore, die sind nicht nur effektiv, sondern es sind richtig gute Spielzüge und teilweise eben auch die Einzelaktionen. Ich denke schon, dass man die ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Ja, wir haben die letzten Jahre jetzt nicht so abgeliefert, wie man es erhofft hat, wie vielleicht von den Medien auch geschrieben wurde, dass sie können. Aber jetzt so rein, nicht reingerutscht, aber von hinten nach vorne gespielt, jetzt mittendrin. Ich denke schon, dass die von jedem zumindest ein bisschen ernst genommen werden müssen.
Ja, das müssen sie auf jeden Fall. Inwieweit spielt deiner Meinung nach auch die Psyche dabei eine Rolle? Du hast es gesagt, die Playoffs, da geht eigentlich alles nochmal von vorne los. Deshalb alle wissen, ja, sie haben jetzt eine tolle Aufholjagd gestartet, aber in den Playoffs geht's bei Null los. Und letztendlich weiß jeder in Edmonton, dass dort der Titel verlangt wird, auch von den vielen Fans. Alle wollen diese erfolgreichen Wayne Gretzky-Zeiten zurückhaben. Glaubst du, das überträgt sich auch auf die Mannschaft oder ist sowohl ein Leon Dreisaitl als auch ein Connor McDavid da so cool, dass sie sagen, was da außenrum von uns erwartet wird, spielt keine Rolle. Wir wissen selber, was wir tun müssen.
Ich hoffe, sie können das so ausblenden. Ja, weil du musst frei spielen können, denke ich. Ich glaube, Köppi, das wirst du zumindest ähnlich sehen. Wenn du selber anfängst zu grübeln, über dich selber, drüber nachdenken, dann tust du meist ein bisschen schwerer. Je länger du das machst, desto tiefer wird das Loch, in das du dich selber reinschaufelst. Und dasselbe ist auch meiner Meinung nach für die Mannschaft. Ja, wenn du immer über die, jede Mannschaft hat vielleicht irgendwie Schwachstellen oder mal ein Spiel, das nicht so gut läuft. Und je länger du darüber nachdenkst, irgendwann denkst du nur noch an die Dinge, die nicht optimal gelaufen sind. Anstatt die ganzen anderen Dinge, die gut laufen, dass du an dich glaubst, hey, ich muss einfach an meine Stärken glauben, daran festhalten, genauso die Mannschaft. Und dann wird es schon. Ja, und einfach konstant bleiben. Ja, einfach ist das falsche Wort, aber konstant bleiben. Und dann gibst du dir in jedem Spiel die Möglichkeit, die Chance zu gewinnen. Dann hast du eventuell einen Torhüter, der mal über sich hinauswächst. Dann hast du einen Spieler, der sich eben total locker und gut fühlt an dem Tag und dann ein oder vielleicht mal zwei Tore reinknipst. Du hast einen, der defensiv überragend spielt, der keinen Zweikampf verliert und so präsent ist auf dem Eis. Und das machen dann auch den Unterschied kann den Unterschied in dem Spiel machen. Von dem her, der Kopf spielt für mich eine sehr große Rolle im Leistungssport. Und ich denke, die Spieler, die nervenstark sind, die an sich glauben und selbstbewusst bleiben können, die spielen nicht unbedingt besser, aber die anderen fallen ab und dann hast du einen Unterschied. Und den willst du natürlich für dich zum Positiven nutzen.
Ja, da bin ich absolut bei dir, Marcel. Also ich bin auch der Meinung, dass der Kopf wahnsinnig mitentscheidend ist, gerade wenn es dann auf dem obersten Level abgeht und auch in den Playoffs. Und deshalb bin ich eben bei Edmonton so stark, weil die eben so eine schlechte oder ja, man kann ja fast sagen, desaströsen Start hatten und sich da wirklich durchs Tal gekämpft haben und immer wieder dann geschafft haben, sich da rauszuarbeiten, hat mal länger gedauert. Dann hatten sie aber wahnsinnig tolle Phasen, dann sind sie mal wieder ein bisschen abgeflacht. Und ich glaube, dass sich da bei den Jungs viel in den Köpfen abgespielt hat und die sich mit solchen Situationen in der laufenden oder in der abgelaufenen Saison jetzt sehr viel auseinandersetzen mussten. Und da glaube ich, dass sie deshalb ist es für mich so ein großer Kandidat, weil klar, qualitativ sind sie unfassbar nach vorne hin. Ich finde auch, dass der Stuart Skinner hinten diesen Torwartposten mittlerweile fantastisch macht und auch er ist, glaube ich, im Kopf ja voll da und alle können, glaube ich, aus dieser Organisation mit breiter Brust in die Playoffs gehen, weil wenn sie das spielen, was sie können und dessen sind sie sich sicher bewusst, können sie es ganz weit schaffen und ich glaube, der Kopf wird bei den Jungs genau richtig sitzen.
Ja, für den Leon können wir das nur hoffen.
Absolut.
Jetzt habe ich vor dieser Saison gesagt, für mich eine der Top-Kandidaten sind in diesem Jahr die New York Rangers, weil sie alleine von den Spielern, die sie im Kader haben, weit, weit vorne spielen müssen. Jetzt haben sie die President's Trophy gewonnen. Es gibt allerdings eine Statistik, die tatsächlich gegen sie spricht. Das letzte Team, das die President's Trophy gewonnen hat und dann auch im gleichen Jahr den Stanley Cup gewonnen hat, das liegt über 10 Jahre zurück, das war 2013, die Chicago Blackhawks. Marcel, wer gehört denn, wenn wir mal die deutsche Brille Leon Dreiseitel absetzen? Du und Köppi habt gesagt, für euch sind die Oilers so die Top-Favoriten, aber wer gehört denn für dich von den Teams, was du in dieser Saison gesehen hast, so noch mit zu den Kandidaten, die es in den Playoffs weit bringen können?
Also, ich denke, Edmonton, ja, ob es der Top-Top-Favorit ist, aber zumindest gehören sie für mich vorne dazu. Ich denke, Vegas, die haben Jungs, die wissen, wie man gewinnt. Die darf man unterschätzen. Boston hat mir gefühlt, spielt immer vorne mit. Ich denke aber auch, Vancouver hat dieses Jahr mannschaftlich stark gespielt und da wird man sich, glaube ich, auch freuen, wenn man ziemlich weit kommt in den Playoffs. Und ich meine, Florida, auch nach der letzten Saison, da war es vielleicht überraschend. Jetzt haben sie wieder vorne mitgespielt. Können vielleicht auch relativ weit kommen.
Ist das eine reine sportliche Einschätzung oder vielleicht auch ein Marcel Gottsch, der als ehemaliger Spieler die Daumen noch drückt?
Aber vielleicht ein bisschen von beidem.
Ja, aber Olli, jetzt sag du doch mal, wer ist denn für dich außer New York, die du ja nun schon wie ein Prophet vorhergesagt hast, dass sie ganz weit vorne stehen werden. Wer ist für dich noch mit im Titelrennen ganz weit vorne?
Ja, ich glaube, es sind vor allem die Mannschaften, die die schon Erfahrung im Titelgewinnen haben. Das ist gerade das, was Marcel gesagt hat. Wenn man sich Vegas anschaut, die sind jetzt vom Ranking her eins der schlechteren Teams, das in die Playoffs kommt. Aber die wissen es eben aus dem letzten Jahr. Und bei Colorado, klar, die haben jetzt in der letzten Woche nicht ganz so gut ausgesehen, haben gegen Winnipeg 0-7 verloren. Da war ich tatsächlich so ein bisschen erstaunt, als ich das gesehen habe. Aber es ändert eben nichts an der Tatsache, dass Colorado aus dem Jahr 22, die wissen eben, wie man den Titel gewinnt. Und das ist jetzt für mich zum Beispiel so, Vancouver ist total interessant, auch Winnipeg Jets, die machen einen super Job, aber ich weiß eben nicht, ob sie mit dieser guten Saison alleine, ob das ausreicht, um in den Playoffs weit zu kommen, weil da, glaube ich, sind einfach die Teams mit den Spielern, die Titel Erfahrung haben, dann doch eher weit oben anzusiedeln und deshalb bin ich extrem gespannt.
Und du hast auch noch Carolina. Die spielen auch, finde ich, gutes Eishockey, die sind jetzt nicht zum ersten Mal, dass sie eine gute Saison spielen. Die machen das auch schon ein paar Mal hintereinander. Vielleicht sind auch da die Spieler so zusammengewachsen als Mannschaft und als Truppe eben, dass sie, wenn es darauf ankommt, in den Playoffs zum richtigen Zeitpunkt liefern und das Ding einmal mehr über die Linie drücken als der Gegner.
Absolut.
Ja, was war auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall festhalten können, dass da einige in den Topf reinfallen, die für Überraschungen sorgen können oder eben bestätigen können, was wir hier so zum Besten geben. Also da sind wirklich, ich tue mich ja eh genauso schwer wie du auch, Olli, oder du, Marcel, eine rauszuziehen, also klar sage ich immer, Edmonton ist für mich, aber es gibt halt noch wahnsinnig sehr, sehr gute Mannschaften, die da draußen rumfahren, eben mit der Erfahrung, mit dem Erfolg oder mit den Gedanken oder mit dem Wissen, wie man erfolgreich Eishockey spielt. Von daher freuen wir uns alle sehr auf diese Playoffs, weil das wird sehr, sehr sexy werden, glaube ich.
Vielleicht ist es auch, weil so viel Offensive da ist in den Mannschaften. Also die Spiele gehen, ich habe jetzt noch keine Statistik gesehen, aber für mich fühlt höher aus. Ja, also diese 9-2, 7-0, 6-5 gibt es mittlerweile öfter. Das macht es interessanter, das ist jetzt mal dahingestellt. Ein Trainer ist lieber, du gewinnst 1-0 als 7-6. Aber die Top 10, ich glaube, oder die ersten 9 in der Scorerliste haben alle weit oder deutlich über 100 Punkte. Wenn das früher einer geschafft hat oder die 100-Punkte-Marke geknackt hat, dann war das unglaublich. Jetzt sind wir bei 100, was sind wir, 44?
Richtig.
Der spielt in Tampa. Der weiß auch, wie man gewinnt. Die stehen am Tabellenplatz oder in der Tabelle nicht ganz so weit vorne. Aber also einfach ist Tampa auch nicht zu schlagen, würde ich sagen. Von dem her, ich habe früher Prognosen abgeben dürfen und ich habe die wenigsten richtig getippt. Ich wäre schon in der ersten Runde hoffnungslos auf dem letzten Platz gewesen. Von dem her, möge der Beste gewinnen.
Ja, aber das Schöne ist ja auch, dass in den vergangenen Jahren oft die Statistiken haben dann gesprochen für das eine oder andere Team und dann haben wir immer wieder diesen Aspekt, die Playoffs schreiben ihre eigenen Gesetze. Aber was ich in diesem Jahr so spannend finde, dass es in dieser Saison keine Mannschaft gegeben hat, die sich so richtig komplett absetzen konnte. Also wenn wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel Boston nehmen, die eine komplette Rekordsaison gespielt haben, aber dieses Jahr war kein Team da, das sich von den anderen so extrem abgesetzt hat. Und gerade deshalb diese Ausgeglichenheit, die wir in dieser Saison haben, finde ich, macht die Playoffs schon extrem spannend.
Ja. Wie weit kam denn Boston letztes Jahr?
Nicht weit. Das ist genau der entscheidende Punkt.
Ja.
Ja, ich glaube, es gibt noch extrem viele. Paddy, hast du gerade noch, Köppi, hast du noch eine Frage?
Nö, ich bin...
Weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang diskutieren und schon alleine der persönliche Teil von Marcel ist so lang geworden, dass wir jetzt vielleicht dann noch irgendwann die Bremse reinhauen müssen. Also wenn du keine Frage mehr hast an Marcel, dann bleibt uns eigentlich an der Stelle nur Danke zu sagen für deine Zeit, für deine wirklich interessanten Einblicke in deine NHL-Karriere, in die vielen Erlebnisse, die du gehabt hast. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt, dass das jetzt geklappt hat. Und ich entschuldige mich, dass ich vielleicht das eine oder andere Mal zu viel oder zu lang geredet habe. Aber das ist sonst eher selten ein Problem bei mir.
Marcel, überhaupt nicht. Also musst dich für gar nichts entschuldigen. Wir haben dir super gerne zugehört. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und das war wieder überaus interessant. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns mal persönlich mal wiedersehen.
Ja.
Und liebe Grüße auch an deine Brüder.
Gebe ich weiter, danke.
Und vielen lieben Dank und genieß die Zeit.
Und es gibt ja keinen besseren Ort als ein Podcast, um mal mehr zu sprechen. Deshalb, so wie Köppi gesagt hast, du brauchst dich für nichts entschuldigen. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht auch mal wieder den Weg in die Kommentatorenkabine bei uns bei Sky findest. Und sagen erstmal alles Gute und vielen Dank, Marcel.
Ich danke euch, macht's gut.
Und der Dank gilt natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören und natürlich auch dir, Köppi. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit der nächsten Episode von Ringside.